Knast in Ungarn geschrieben hatte. Wir hören mal rein.
Hallo ihr. Schön und bestärkend ist es, dass wir hier zusammenstehen. Es gibt Kraft, um die Vernunftlosigkeit und Verachtung auszuhalten. Was kann ich erzählen? Heute wurde ich angeschrien, dass mir verboten sei, ein Kleid zu tragen. Also versteckte ich lieber die lackierten Fingernägel. Danach ging ich ins Bett, auch wenn die Hitze uns weder denken noch schlafen lässt. Ich habe viel Wut im Bauch. 2 Jahre hier waren erschöpfend. Die Tage zerreißen weiter, noch ist irgendwo kein Ende in Sicht. Außer, dass ich diesen Ort wieder verlassen werde, ist nichts gewiss. Und was ist dann? Der Ort wird bleiben. Und ich muss fragen, was habe ich getan, damit er weniger zerstört und verletzt? Müssen wir erst vor Gericht ziehen, damit Menschen ihre Kleidung selbst auswählen dürfen? Damit bei über 30 Grad wenigstens Ventilatoren in den kleinen Zellen stehen? Die Welt brennt und wir verknoten bereits die einfachsten Lösungen. Jetzt wisst ihr, wofür ich gerade kämpfe. Es sind Kämpfe um Gegenstände. Aber auch dafür, dass diejenigen, welche uns verwalten, begreifen, dass sie es mit Menschen zu tun haben. Mit Menschen, die glitzern und schwitzen, die genauso Recht auf Träume haben. Ich denke an euch, an eure Kämpfe, dass wir sie verbinden, bestärkt, gibt Mut. Gebt eure Träume nicht auf. Bis bald, Maja.
Und passend dazu habe ich ein Lied mitgebracht von Farbwolke mit dem Titel Free Maja.
Das war knapp, richtig scheiße knapp. Maja bricht den Hungerstreik.
Und kommen wir nun im zweiten Teil der Stunde, nein, in der zweiten Stunde des Unterdessens, immer noch auf Radio Frei, Frequenz 96,2 mit Donata und Asmus zum Thema Fußball.
Da haben sich, glaube ich, zwei Experten für Fußball ein Thema rausgesucht, über das sie keine Ahnung haben, denn ich habe wirklich mitbekommen, dass es die Fußball-Weltmeisterschaft dieses Jahr stattfindet, das Ganze drumherum. Mexiko, Amerika und Kanada habe ich mitbekommen, dass sie das machen, aber wo die Spiele sind, wo was ausgerichtet wird, welche Mannschaften teilnehmen von den, wie vielen sind es, 48 oder so, die dann teilnehmen.
Das ist Wahnsinn.
Also es sind wirklich sehr viele Mannschaften, die daran teilgenommen haben, die jetzt auch wieder in den Vorrunden ausgeschieden sind, jetzt in den Entscheidungsphasen auch gegeneinander spielen.
Finale steht auch bald an.
Ich habe so überhaupt gar keine Ahnung davon, wer wann wo gegen wen spielt. Also ich bin da komplett raus.
Ich gucke tatsächlich gerne so mit Leuten mal die EM, also die Europameisterschaft. Also wenn ich da Leute habe, die das feiern, dann setze ich mich gerne dazu und gucke denen zu, wie sie Freude haben oder rumschreien. WM hat mich, glaube ich, noch nie interessiert. Aber ich bin so ein bisschen, es ist wie so ein bisschen wie so Unfall gucken, weil auf Social Media ganz viel Leute Sachen posten mit den viel zu teuren Tickets für die WM, darüber, dass da niemand hinfährt, dass die ganzen Hotels gerade mit übelsten Zulauf gerechnet hatten für diese WM-Zeit und halt niemand kommt oder nur sehr viel weniger als erwartet. Oder dass, wenn dann Touristen nach den USA eingereist sind, dass die diese ganze Tipping-Kultur überhaupt nicht verstehen und einfach also dass halt manche Restaurants einfach 20% direkt schon mehr verlangen, weil es sonst einfach deren Kosten nicht machen, weil ja in den USA die Leute, die in das Restaurants arbeiten, genau von dem Tipping bezahlt werden und nicht vom Restaurant anscheinend.
Also wie ich das mitbekommen habe, die verdienen unter Mindestlohn, aber halt aufgrund der Rechtfertigung, Anführungszeichen, da die ja Trinkgeld bekommen und sich dadurch einen Lohn bekommen, der eigentlich theoretisch jetzt wieder über dem Mindestlohn liegen könnte. Deswegen sind dann, glaube ich, immer meistens das Servicepersonal so ein bisschen pikiert, wenn man in Amerika nicht anfängt, den Trinkgeld zu geben, was ich auch verstehen kann.
Oder wenn man halt viel zu wenig gibt anscheinend. Und das ist auch so eine Sache, die ich halt dann auf Social Media verfolgt habe, dass das die Leute, die in den USA wohnen und dort in diesem Bereich arbeiten, ziemlich nervt, dass irgendwelche Schotten dahin kommen und kein Trinkgeld bezahlen. Ja, das war so bis jetzt mein Erlebnis von der WM. Aber um jetzt darauf rüberzuleiten, ganz eloquent, für viele Fußballfans ist die Weltmeisterschaft natürlich ein Großereignis. Und doch gibt es die Initiative Fairness United, die für Menschenrechte im Fußball steht. Und die sieht halt die WM kritisch und wirbt mit dieser Kampagne USA 2026 Love Football, Hate Fascism. Wirbt sie für einen Boykott des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada. Und Radio Korax aus Halle hatte sich Susanne Franke von Fairness United eingeladen, die über diesen Boykottaufruf spricht.
Was ist denn eure Kritik an der jetzigen Weltmeisterschaft? Also was läuft und lief da aus eurer Sicht schief?
Geopolitisch haben wir ja eine Gastgeberkombination, in der das Land in der Mitte zu dem einen Land im Süden eine Mauer baut und das im Norden gerne als Bundesstaat hätte. Was aber natürlich viel schwerer wirkt, ist, dass der Blick auf Menschenrechte im Fußball, gerade bei den USA, deswegen fokussieren wir das Land sehr. Vergessen die anderen nicht, aber wir fokussieren die USA, weil es eine äußerst brutale sogenannte Ausländerpolitik gibt. Wir haben alle das Wirken des ICI mitbekommen. Wir wissen, wie viele Menschen aus anderen Ländern unter schrecklichen Umständen zusammengefercht auf ein teilweise unbekanntes Schicksal warten. Wir wissen, wie mit den Rechten von Journalisten, LGBTQ+-Menschen, Transmenschen etc. derweil in den Vereinigten Staaten umgegangen wird. Und haben gesagt, nein, wir können uns nicht darauf freuen. Und das, was dann geschehen ist, seit diese WM läuft, also von Fans, die nicht einreisen dürfen, von Spielern, die ihre Hotels im Nachbarland buchen müssen und aber dann doch zum Spielen in die USA dürfen, kann man ja auch durchaus wettbewerbsverzerrend sehen.
Jetzt läuft ja die WM schon 2 Wochen, ja. Also eure Kampagne habt ihr schon letztes Jahr gestartet. Wenn du jetzt so Bilanz siehst, ja, nach 2 Wochen mal so drauf guckst, man hört recht viel um die WM, ja, und zur WM, aber ganz wenig kritische Töne. Würdest du sagen, fühlt ihr euch in eurer Kritik bestätigt?
da sind wir gar nicht so egozentrisch. Also tatsächlich, wir finden das sehr spannend und haben natürlich auch darüber geredet, was unterscheidet die doch nennenswerte Protestwelle gegen die WM in Katar von dieser Situation. Und dafür gibt's mehrere nachvollziehbare Gründe. Das eine ist sicherlich, dass die USA wie auch Kanada und für einige sicherlich auch Mexiko sind ja Sehnsuchtsländer gewesen. Es gibt ja ganz viele Menschen, die die USA bereist haben, die von den großen Filmproduktionen aus den USA, von der Musik, die so viele von uns jahrzehntelang geprägt hat, da gibt es ja große alte Lieben. Und die dämmen natürlich so eine Proteststimmung ein Stück. Das ist das eine. Zudem hat ja gerade auch der Präsident einer USA, einer der ältesten Demokratien, und die zerlegt gerade einen Mann, dessen Namen ich bei dem Wetter nicht mal gerne ausspreche. Und dieser Mann hat eine Medienpolitik gemacht, wo du einfach jeden Tag sagen musstest, was kommt jetzt? Das heißt, wir sind durch ein Sperrfeuer von Nachrichten, von Drohungen, von Handelsdrohungen, von kriegerischen Aktivitäten gegangen. Und ich vermute, das hat alle müde gemacht auch. Was regt dich denn jetzt noch so wirklich richtig fürchterlich zentral auf? Und das sind so flankierende Umstände, die diese Protestsituation sicherlich anders machen.
Ja, anders als Katar, wo ja auch, wenn man sich zurückerinnert, ja hunderte Menschen gestorben sind, auch beim Bau der Stadien und so gerade die Fragen der Sklaverei war ja sogar die Rede davon, also der Arbeitsbedingungen der Menschen davor,
genau, war
ja
so ein Thema. Das Kafala-System war das große Thema.
Genau, ist in den USA jetzt im Vorfeld, gab es ja so viel Diskussion um Eis, du hast es ja schon gesagt, auch die Frage, wer darf da einreisen, wer nicht. Es gibt ja einige Länder, die dürfen keine Fans mitbringen, dann mit dem Iran selber auch ein Land, wo es den Spielern ganz schwer gemacht wird, in das Land einzureisen.
Schiedsrichter ja auch.
Schiedsrichter, der aus Äthiopien oder Somalia, der am Anfang nicht einreisen durfte. Also es ist ja eine ganze Menge, aber wenn man mal so guckt, und ich rede ja auch viel mit Menschen, die viel Fußball gucken gerade und die sagen, naja, was wollt ihr denn? Die Probleme in den USA gab es doch schon vor der WM und warum sollte jetzt ausgerechnet zum Fußballturnier der Anlass sein, Konsequenzen zu ziehen? Was würdest du denen sagen?
Dass sie gerne einfach insgesamt mit Blick auf den Fußball ihre Haltung und ihr Gewissen befragen dürfen. Also da würde ich weniger sagen, wie war denn gestern, heute Morgen dein Verhältnis zu den USA, sondern ich möchte fragen, wie war denn gestern, heute und morgen dein Verhältnis zum Fußball und seinen großen Verbänden? Also noch sind wir im bundesdeutschen Fußball das letzte 50+1 Land, aber auch um den bundesdeutschen Fußball und für, mit und gegen den DFB wird ja gerungen. Und da fällt mir das schöne Buch von Christoph Ruf ein, der ja gesagt hat, na eigentlich sind ja schon alle Fehler auch im bundesdeutschen Fußball gemacht worden, warum gehen wir immer noch hin? Also sprich, das ist ja jetzt keine Überraschung, dass wir auf einmal unsere Moral entdecken und auf einmal über Arbeitsrechte, über das schöne Thema Lieferketten, die Herstellung von Trikots, von Bällen, zu schauen, wie viel landet denn da bei den ArbeiterInnen, und wie viel landet bei den Marken? Das machen wir halt durchgängig. Das haben wir nicht jetzt spontan entdeckt und betreiben es als sommerliches Hobby. Das machen wir ja die ganze Zeit.
Vielleicht müssen wir kurz nochmal 50+1 erklären. Es hören ja auch viele Leute zu, die sich gar nicht für Fußball interessieren, sag ich mal. Also die 50+1 Regel besagt, dass sozusagen der ursprüngliche, ich sag jetzt mal Mutterverein, ja, also die Vereinsmitglieder immer die absolute Stimmenmehrheit behalten müssen. Das heißt, selbst wenn ein Investor da einsteigt, darf der niemals die Mehrheit der Stimmen besitzen. Ja, das sagt diese 50+1 Regel und die gibt es in der Tat nur in Deutschland und es gibt viele, ja, sage ich mal, Investoren oder reiche Menschen, die da gerne dran schrauben würden, ja, und das gerne ändern würden, dass sich das ändert, ja, weil ja, dann das mit Kommerzialisierung des Fußballs zu tun hat und man möchte ja so einen kommerziellen Verein dann auch führen, ohne dass da viele Menschen mitsprechen, sage ich mal, oder der Verein mitsprechen kann.
Genau. Und die anderen Ligen, also warum haben andere Ligen viel mehr Geld und können diese Fantastillionen Gehälter zahlen. Das liegt natürlich an solchen Mechanismen. Und von daher die Frage, welchen Fußball willst du, welchen Fußball liebst du, die stellt sich nicht nur zur WM.
Wenn man so auf eure Kampagne schaut, ja, merkt man ja schon sehr stark, dass die Kritik von euch sich gerade besonders gegen die FIFA richtet. Ja? Also die FIFA, die jetzt zuhören, das ist der Weltverband, ja, und dann gibt es in Europa die UEFA, das ist der Verband für Europa, der Fußballverband. In Deutschland selber, der Nationalverband, der ist Deutscher Fußballbund. Ja, wenn du so drauf guckst, aus der Sicht, was da heute so bei der WM passiert, ja, wer trägt denn da die größte Verantwortung? Ist das die FIFA? Sind es die nationalen Verbände, wie unser DFB, oder am Ende auch die Fans? Was denkst denn du?
Die FIFA. Weil diese wirklich bizarren Blitzlichter, die das jetzt wirft, das ist Herr Infantino, der die Einnahmezahlen der FIFA durch diese WM massiv hochgeschraubt hat. Man sieht Infantino auch auf Veranstaltungen, die gar nicht fußballerisch sind, sondern politisch. Und bei Trump kann er sich ja auch jederzeit ins Oval Office stellen. Also du siehst Infantino auch bei gar nicht nur Fußballveranstaltungen. Er hat also die Schraube hochgedreht, was die geopolitische Dimension der FIFA zur Gewinnmaximierung angeht. Und da hat er einen guten Freund. Und in beiden Fällen geht es um Macht und um Geld. So viel ist sicher. Die Frage der nationalen Verbände ist natürlich, gehst du mit? Weil dahinter stehen natürlich auch geopolitische wie auch geoökonomische Interessen. Oder, um es mal auf Deutsch zu sagen, der einzige deutsche Sponsor, der sich überhaupt noch gehalten hat, ist letztmalig Adidas. Die verzeichnen brillante Umsätze bei dieser WM. Also ein Unternehmen darf und soll ja auch gerne Umsätze machen. Und die USA ist einfach einer der größten Märkte, in denen du als europäischer Fußballverein noch richtig Geld machen kannst. Ne? In Europa ist der Markt sehr aufgeteilt. In den USA haben eben viele europäische Spitzenvereine schon Büros eröffnet und wollen auch dort Merch verkaufen, Trikots verkaufen und so weiter. Dahinter stehen pekuniäre, aber eben auch größere Interessen. Da wird eben nicht nur Fußball gespielt, das wäre wirklich albern zu behaupten, sondern da wird Politik wie eben auch Business gemacht. Und du siehst, ich bemühe mich um Höflichkeit, auch eine Last für den DFB und den DFB-Präsidenten. Aber Überraschung, warum kann denn eine skandinavische Präsidentin Lisa Klaveness den Kritik äußern? Und sie hat das alleine bei Katar getan und sie hat es alleine bei den USA getan. Warum kann sie das und andere Verbände können es nicht? Offene Frage, die sich jeder gerne beantworten darf. Wie gesagt, die Last ist eingestanden, das ist völlig klar. Aber wie viel man an Moral verkauft, ist die Frage. Und man könnte ja wenigstens so tun, als ob einen die eigenen Fans interessieren. Also, selbst wenn wir sagen, der DFB äußert keine Kritik an amerikanischer Politik, an Infantinos Gebaren, sondern schweigt. Und es wird geschwiegen, geschwiegen, geschwiegen. Also so toll, schweigen ist super. Aber die eigenen Fans, die sich nichts mehr wünschen als Tickets und die dann in diese Spirale des zum ersten Mal eingeführten Dynamic Pricing. Dynamic Pricing heißt, dass du nicht einen festen Preis für einen Sitz bezahlst und genau weißt, wo der ist und was der kann, sondern dass sich die Preise nachfrageorientiert in verschiedenen Verkaufszyklen verändern. Damit sind die Tickets sehr teuer geworden, die Preise auf den Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Stadien, das sollten oder können alle aus der Presse kennen. Und wenigstens dazu hätte man ebenso wie für die Einreiserisiken sich äußern können und hat auch das nicht getan.
Du sagst schon gerade, es ist jetzt eine ganze Menge Themen, die gerade angerissen worden sind, diese Ticketpreise. Ich habe irgendwie mal im Vorfeld der WM gelesen, irgend so ein Berliner, der hingefahren ist, der hat irgendwie alleine für die Vorrundenspiele sowas wie 12 oder 15.000 Euro ausgeben müssen, ja, mit Reisekosten, Unterkunft und Ticketpreisen, also sowas wie knapp wie 12.000 oder 15.000 Euro alleine für die Vorrundenspiele, glaube ich, Deutschlands, die er nur gucken wollte, schon komplett irre, muss ich mal sagen. Also auch die Ticketpreise für normale Menschen, du hast es gesagt, nicht bezahlbar. Und lieber Lisa Klaveness, die du gerade erwähnt hast, kurz zu erwähnen, das ist die Präsidentin vom norwegischen Fußballverband, die seit Jahren immer die Menschenrechtsverletzungen rund um diese WMs sehr beklagt. Und sie ist die einzige, muss man sagen, Präsidentin der ganzen Fußballverbände weltweit. Das sind ja weit über 150, die das klar und deutlich ausspricht und sich damit auch, glaube ich, dem Chef der FIFA, dem Infantino, nicht zum Freund macht. Nun findet die WM ja nicht nur in den USA statt, sondern auch in Kanada und Mexiko. Wird das in der Debatte manchmal zu wenig berücksichtigt?
Das ist tatsächlich auffallend und deswegen freue ich mich auch, dass du es fragst, weil gerade bevor die WM angefangen hat, wir mit Blick auf Mexiko und Sicherheitsthemen schon uns viele, viele Gedanken gemacht haben, ne? Mexiko ist neben einer großen Begeisterungsfähigkeit ja auch ein Land, in dem gewalttätige Verbrechen und Morde im Kontext von freiem Journalismus und Drug Trafficking vorkommen. Da konnte man Sorge haben. Kanada ist nicht so negativ aufgefallen. Aber tatsächlich sind ja in beiden Fällen die Gastgeberländer nicht durch diese Beziehung mit Herrn Infantino so aufgefallen. Also dieser Fokus ist ja nicht durch eine Aversion gegen die USA und eine Vernachlässigung der anderen Gastgeberländer entstanden, sondern dadurch, dass sich einfach diese Beziehung dieser beiden Persönlichkeiten sich selber immer ins Licht gestellt hat. Anscheinend kann ja auch Infantino jederzeit ins Oval Office zu anderen Beratungen und auch zu Trumps Friedenskommission. Da war er auch bei, ja, als FIFA-Präsident. Was macht er da? Also diese Bilder kann man sich angucken. Sprich, das ist nicht, weil wir alle geschlafen haben, sondern weil einfach so viele Momente aus dieser einen Situation kommen, dass du kaum hinterherkommst. Also Frage grundsätzlich sehr berechtigt, aber das geht unter aus guten Gründen und sicherlich nicht, weil wir doof sind.
Nee, das, davon gehe ich mal aus. aber wenn du mal guckst, trotzdem, die Stadien da, die sind voll. Ja, im Vorfeld, wo wir mal dachten, bei den Ticketpreisen, das kann irgendwie nicht passieren. Aber trotzdem, wenn man sich das so anguckt, es sind sehr viele Menschen dort vor Ort, die dort auch hingehen. Glaubst du, so ein Boykottaufruf, den es im Vorfeld gab und die Befürchtungen, dass diese Stadien leer bleiben, bringt denn da so ein Boykott irgendwie was in der Art, wie ihr den macht?
Bringen tut er nichts. Das hat vermutlich auch keiner geglaubt, dass ein Boykottaufruf was bringt, außer einem kommunikativen Akt. Ne? Mhm. Und die Stadien, mit Verlaub, bekommst du ja im Notfall voll, indem sehr reiche Menschen ihren Freunden Tickets kaufen. Mhm. Das soll ja kein Problem sein. Ne? Und es gibt ja ganz viele Superreiche, die das wirklich auch so als gesellschaftliches Ereignis machen. Ne? Wie vielleicht hier in Spitzenvereinen auch so Logen, in denen dann auch mal der eine oder andere Geschäftsabschluss getätigt wird. Es waren am Anfang ein, zwei Spiele, da hat man sehr viele leere Plätze gesehen. Da hat die FIFA dann sofort verkündet, dass die Fotos seien alle zu einer ungünstigen Zeit aufgenommen.
Na klar.
Aber es ist ja kein Problem, diese Plätze vollzukriegen. Die Frage ist nur, sind die Menschen, die dort sitzen, Menschen, die vielleicht für einen Höchstpreis von $100 da reingehen? Also mehr so Kategorie wie du und ich? Oder welche Menschen sind das? Das ist ja die Frage. Voll kriegst du das immer und du kriegst auch immer deine Bilder. Also da handelt es sich ja gerade bei den Amerikanern um Profis. Also die Inszenierung von Sportveranstaltungen. Wer schon mal was vom Super Bowl gesehen hat, der weiß, dass sie das gut können und dass das auch immer schon eine Dimension hatte, wer singt was. Und einen kleinen Abklatsch davon werden wir auch beim Finale sehen. Da haben wir ja eine halbstündige Show in der Mitte statt einer Halbzeitpause mit Beyoncé, Shakira, Coldplay and whomever. Das heißt, da kann man sich das ein bisschen angucken, wie es dann aussehen wird. Steht übrigens auch in keiner Fußballregel, soweit ich mich erinnere.
Nee, es gibt ja einige neue Regeln, auch mit dieser Trinkpause. Dass das Spielviertel, das ist ein bisschen... Und jetzt mit dieser Halbzeitshow, das klingt schon ein bisschen, als würde es mehr so Football werden, ja, also ein bisschen, wenn man so auf NFL guckt. Du hast gerade gesagt, du guckst ja gar nicht, ja, also du boykottierst. Ist das wirklich so oder erwischst du dich manchmal noch dabei, wenigstens Ergebnisse oder Spiele zu verfolgen, sage ich mal?
Also ich gestehe jetzt Folgendes, dadurch, dass ich eine überregionale Tageszeitung wirklich im Print abonniert habe, lese ich morgens den Sportteil. Das heißt, da kriege ich die Ergebnisse mit, habe das aber tatsächlich auch heute erst mitbekommen, was gestern Abend passiert ist. Mhm. Ich habe es nicht geguckt und wir haben einmal was gemacht, was zumindest die, die dabei waren, sehr schön fanden, nämlich beim ersten Deutschlandspiel hier auf einem lokalen Nachbarschaftsplatz amerikanische gute alte Protestsongs gesungen. Also richtig, als ob das alte Hippiehausen sich versammelt hätte. und haben so Bob Dylan, Springsteen, Eddie Vedder, solche Dinge gesungen. Und das war sehr schön. Es haben sich sogar nachher Menschen bedankt, die Fußball geguckt haben vor Lokalen an diesem Platz.
Vielleicht hören ja jetzt Leute zu und denken drüber nach, ja scheiße, eigentlich, wenn ich mal das so recht betrachte, macht das ja gar keinen Sinn, dass ich da zuschaue oder ich würde gerne was anderes machen. Dann stehen die manchmal so vor der Frage, okay, was mache ich denn stattdessen, ja? Was denkst du so als Frage, wenn man sich jetzt entscheidet, nicht mehr zu gucken, ja, wo kann man seine Begeisterung für Fußball, sage ich mal, vielleicht besser investieren, als da zuzuschauen?
Also ich kenne so viele, gerade im positiven Sinne, völlig verrückte Bundesliga-Nerds, ja. Ich bin für Quizzes in Kneipen oder draußen. Also bei dem Wetter würde man ja sagen, sucht euch einen schattigen Fleck. Es ist wahnsinnig leicht, sich auch selber Fußball-Quizzes zu generieren oder die zusammen mit einer Kneipe, die den Sums nicht zeigt, zu organisieren. Dann hat nämlich auch die Kneipe was davon. Es ist auch erstaunlich, wie viel manische Freude man bei Tipp-Kick-Turnieren und Kicker-Turnieren entfachen kann. Ich habe Kicker-Turniere von Intensitäten erlebt, dass ich wh dachte, es geht um die Weltmeisterschaft. Tipp-Kick ist dann eher für die Gemächlichen. Es gibt gerade aus deutschen Häusern ganz viele wunderschöne Fußball-Dokus. Immer noch gut. Trainer von Aljoscha Pause und solche Dinge. Es gibt Internetsender, auf denen die bizarrsten Spiele wirklich alle sich noch streamen lassen, legal. Also wo man sagt, wisst ihr Kinders, ich erinnere mich, ich würde ja immer sagen, als Schalke den Rückstand gegen die Schwarz-Gelben aufgeholt hat, das 4:4. Werde ich nie vergessen, da habe ich mich auch sehr würdelos benommen. Dieses Spiel würde ich immer wieder gerne gucken. Also all solche Dinge kann man ja tun.
Vielleicht noch zum Schluss, Susanne, ja. Die Frage, der Boykottaufruf ist da. Du sagst, der ist natürlich, das ist natürlich sehr viel Symbolpolitik, weil ihr damit natürlich auch die Öffentlichkeit erreichen wollt und euch auch klar ist, dass das nicht dazu führt, dass wirklich die Mehrheit sagt, wir wollen nicht mehr gucken. Aber trotzdem macht ihr das, ja. Und ihr habt das schon bei der letzten WM gemacht. Ihr prangert jetzt die Menschenrechtsumstände an, die in den USA passieren. Und was müsste denn aus deiner Sicht passieren, damit bei einer zukünftigen WM ihr nicht mehr zum Boykott aufruft?
Die Frage ist, ob man grundsätzlich die FIFA noch für reformfähig hält. Die Weltmeisterschaft an Saudi-Arabien ist ja schon vergeben mit 2034. Man sollte wissen, wie viele Menschen und wofür sie dorthin gerichtet werden. Dann hat sich die Frage nach dieser WM schon erübrigt. Vor allen Dingen aber würde es eine Menge helfen, wenn die FIFA ihre eigenen Regeln einhält. Es hat vor dieser WM, man kann vielleicht hoffen, dass es auch was mit den Protesten im Umfeld der Weltmeisterschaft in Katar zu tun hat. Ich hoffe ja, vielleicht nicht, wir wissen es nicht. Hat sich die FIFA neue Menschenrechtsstatuten gegeben? Es würde helfen, wenn man die selber einhält. Das sollte, genauso wie es die schönste, beste und größte aller WMs werden sollte, sollte es auch die gerechteste aller WMs werden, die fairste und die menschenrechtlichste. Mir fällt der Superlativ dazu gerade nicht ein. Und dieses hat man nicht getan. Eigene Regeln einhalten wäre ein erster Schritt. Und der Rest ist einfach die Frage, Infantino möchte ja durchaus wieder gewählt werden. Wenn das passiert, was soll sich denn dann ändern?
Quando cheguei, tudo, tudo, tudo estava virado. Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Jogo porque estou mesmo depois de esgotar o tempo regulamentar. De um lado o olho desaforo que diz o meu nariz arrebitado e não levo pra casa, mas se você vem perto eu vou lá. No canto do cisco, no canto do olho, a menina dança. Thank you.
Klang jetzt schon sehr sommerlich. Das war Novos Baianos mit Amenina Danza. Das war unverkennbar für die, die Sprache sprechen, Portugiesisch, aber brasilianisches Portugiesisch, denn die Band kommt aus Brasilien und der Song ist, glaube ich, von 1972, also schon ein Klassiker. Wir machen jetzt hier im Programm weiter mit einem Interview, was ich geführt habe, und zwar mit Ulrich Frevert vom Landesmusikrat. Er ist dort Vizepräsident und beschäftigt sich vor allen Dingen mit Fragen mit Umgang von KI und Digitalisierung im Musikunterricht hier in Thüringen. Und mit dem habe ich mal so ein bisschen mich unterhalten, weil meine Expertise, was Musikunterricht angeht, ist jetzt ungefähr 10 Jahre alt. Da hatte ich meinen letzten Musikunterricht und da habe ich mich mal mit Herrn Frevert unterhalten, wie man KI im Musikunterricht dann sinnvoll einsetzen kann. Denke ich an meinen Musikunterricht in der Schule zurück, dann denke ich vor allem an Notenlesen, gemeinsames Singen und Musizieren und an die Beschäftigung mit Bach, Mozart oder Beethoven. Doch auch vor diesem Thema macht der Fortschritt nicht halt. Und da mein letzter Musikunterricht so etwa 10 Jahre zurückliegt, habe ich mir einen Experten für das Thema Digitalisierung und vor allem Musikunterricht ins Interview geladen. Ulrich Frevert von der Landesmusikrat, sogar Vizepräsident des Landesmusikrat Thüringens und selbst Lehrer für unter anderem Musik. Vielen Dank, dass Sie die Zeit für uns genommen haben.
Hallo, guten Tag.
Erste leicht provokante Frage. Es geht ja hier bei uns im Interview jetzt um das Thema künstliche Intelligenz und Musikunterricht. Wie passen diese beiden Themen eigentlich zusammen?
Das passt eigentlich hervorragend zusammen, also wie bei den meisten Fächern auch. Und wir haben ein ganz, ganz großes Potenzial, um KI für den Unterricht und vor allem auch für den Musikunterricht in verschiedensten Punkten einzusetzen. Aber ich finde es eigentlich ganz spannend, weil an den Eingangsworten, die Sie gerade gesagt haben, hat sich nicht so viel geändert. Es ist für die Schüler oft auch gar nicht so sehr zu sehen, ob jetzt KI eingesetzt wurde oder eingesetzt wird oder nicht, in der Planung zum Beispiel.
Und wenn wir jetzt auf den Kontext des Musikunterrichts, wie ihn der Schüler erlebt, jetzt eingeht, in welchen Arten und Weisen wird denn für den Schüler die KI eingesetzt? Wo liegt da für den Schüler oder auch für den Lehrer in der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Unterrichts die Potenziale von künstlicher Intelligenz?
Also es hat wahnsinnig viele Potenziale. Generell würde ich immer sagen, also mein Leitsatz ist, wir haben erst das Ziel und dann das Werkzeug. Also die KI ist für den Musikunterricht in der Planung und in der Durchführung ein kreativer Partner. Also ich habe es bewusst kreativ gesagt und Impulsgeber. Aber es ist kein Ersatz für das eigene Musizieren oder für das eigene kreative Tun oder das eigene Planen oder das Korrigieren zum Beispiel, wenn es da natürlich vieles gibt. Aber für die Schüler ist es auch oft so, dass die KI eigentlich hinter den Kulissen arbeitet. Es hat auch datenschutzrechtliche Gründe bei der Planung, bei der Materialerstellung, bei Rückmeldungen. Nimmt sie mir als Lehrkraft dann viel Routinen ab und ich gewinne dann natürlich auch viel Zeit für das, was eigentlich zählt, also den eigentlichen Unterricht und das Musizieren selbst.
Sie haben ja eben gesagt, er kann quasi als kreativer Partner fungieren für den Schüler im Unterricht. Können Sie das vielleicht so ein bisschen beispielhaft erläutern, wie genau ich mir das vorstellen kann, wie ein Schüler im Musikunterricht mit einem Programm der künstlichen Intelligenz kreativ selbst ins Arbeiten kommt?
Ja, da sind wir ein bisschen im datenschutzrechtlichen Problem. Es gibt also diese App Zuno zum Beispiel. Da kann ich ganz einfach einen Popsong, Rocksong, was auch immer für ein Genre erstellen lassen. Nur natürlich geht das dann nur mit Anmeldung und ist dann für den Unterricht so nicht einsetzbar. Außer ich habe jetzt ein eigenes Gerät und stelle das den Schülern zur Verfügung, um es auszuprobieren. Aber ich kann mit den Schülern üben, was geben wir da ein, und dann können wir das dann live ausprobieren und dann erzeugen wir dann gemeinsam einen Song, zum Beispiel, was weiß ich, im Stil von Taylor Swift und schauen dann, wie die Gemeinsamkeiten sind zum Original, was wir versucht haben zu prompten. Oder wir nehmen noch eine andere App und zerlegen dann das, was wir erstellt haben, mit einer anderen Anwendung, die heißt Moises, und zerlegen das dann in die einzelnen Spuren, die wir dann auseinandernehmen können und lassen die Harmonien analysieren. Und plötzlich können die Schüler dann den Song, den sie selber gepromptet haben, singen, arrangieren, analysieren und dann eine eigene Coverversion davon nochmal entwickeln und das dann zum eigenen Produkt machen. Und das ist eigentlich schon relativ viel. Also da sind wir dabei, dass wir gestalten und musizieren, Playbacks erstellen lassen, dass wir in die Ensemblearbeit gehen, dass wir das Analysieren nehmen, dass wir das Verstehen drin haben, die Harmonie, die Form, der Text, wie wird jetzt der Text umgesetzt gerade, und dass einfach kreativ und reflektiert gearbeitet wird, indem man sagt, jetzt den Prompt, also die Eingabe, die ihr da reingegeben habt, variiert das mal, verändern wir das mal, machen wir eine andere Fassung, was verändert sich jetzt wirklich? Und da sind wir eigentlich gleich dann auch schon in der tiefen musikalischen Arbeit drinnen.
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist dann die Aufgabe der Lehrkraft, den kreativen Prozess der Schüler mit der KI quasi zu unterstützen und da noch weiteren Input zu geben, oder welche anderen Aufgaben übernimmt ein Musiklehrer, wenn jetzt die KI dieses ganze Formelle mit übernimmt?
Es ist ja so, dass, also ich habe jetzt an der Stelle habe ich 3 Computer von mir zur Verfügung und ich muss das dann natürlich managen und laufe dann da rum und begleite diesen Prozess. Und generell ist es auch so, dass viel reingeht auch in das, wo wir allgemein im Unterricht viel mehr Zeit für Dinge haben, die wir sonst nicht hatten. Also ich kann jetzt zum Beispiel datenschutzkonform zum Beispiel ein szenisches Interview mit Bach oder mit Beethoven oder Clara Schumann als konfigurierte KI-Person durchführen lassen zu einem bestimmten Thema, was ich eingegeben habe, und dann können alle so dann auch so sich ein bisschen dem Thema annähern. Was ich aber auch besonders spannend finde, ist eigentlich, wenn wir so sagen, die Lehrkraft wird jetzt eigentlich vom Wissensvermittler zum Lernbegleiter. Und das ist aber immer der Punkt, ich sollte mir vor jedem KI-Einsatz die Frage stellen, also die eine einzige Frage, welchen pädagogischen Mehrwert habe ich jetzt? Für wen ist der Mehrwert da? In welcher Phase und mit welchem Ziel wirklich dabei? Und wenn ich jetzt zum Beispiel, das gehört ja auch in den Musikunterricht rein, in Analysearbeiten bin, in Textproduktionsphasen bin, da ist das ja so, und das ist, jetzt geht weiter über das Fach Musik raus, herkömmlich, das kennen Sie wahrscheinlich auch noch so, alle schreiben irgendwas, schreiben ihren Namen drauf, die Lehrkraft sammelt es am Schluss ein und dann 2, 3, 4, 5 Wochen später bekommt man das dann zurück, wo es dann schon relativ weit weg ist. Und jetzt haben wir tatsächlich so Tools, die wir nehmen können, die wir als Lehrer programmieren, nicht programmieren, also prompten können, dass die auf die Aufgaben spezifisch funktionieren. Und die Schüler können direkt dort hineinschreiben oder sie schreiben auf einen Zettel drauf und fotografieren das dann und lassen das dann einlesen. Das funktioniert auch sehr, sehr gut mittlerweile. Und bekommen sofort nach den Kriterien, die ich eingegeben habe, Feedback darauf. Und an der Stelle ist es natürlich ein unfassbarer Gewinn, weil ich jetzt rumlaufen kann und kann gucken, wenn sich gerade jemand meldet und fragt, was das jetzt für ein Feedback gewesen ist, ob das jetzt an der Stelle stimmt. Und da steht es doch in dem Text, dann gucken wir gemeinsam nochmal rein, steht es da wirklich? Was passiert, wenn du das jetzt so formulierst? Jetzt drück nochmal auf Enter und guck mal, wie sich jetzt das Feedback verändert. Und es ist einfach sehr, sehr viel näher dran. Und dann am Schluss natürlich gehört die Abgabe dazu, die ich dann wieder bekomme. Aber der Prozess des Schreibens und die ersten Feedbacks und die Entstehung sind auf eine ganz andere Art und Weise gelenkt, als sie vorher gewesen sind. Und da sehe ich schon einen ganz, ganz großen Mehrwert für die Schule.
Und wenn ich mir jetzt so überlege, eine Lehrkraft hat ja als Ziel in ihrem Unterricht, ihrem Schüler eine gewisse Kompetenzen oder Fähigkeiten beizubringen. In welchen Kompetenzen und Fähigkeiten kann denn eine KI einen Schüler, Schülerin am besten unterstützen, dass sie dabei selbst in einen Lernprozess kommt? Wofür ist deine KI am besten zuständig, vor allem im Musikunterricht?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil es gibt verschiedene Studien dazu. Man sagt zum Beispiel, bei KI ist das Risiko sehr groß vom sogenannten De-Skilling. Also ich habe das Skill, was ich eigentlich erwerben möchte. Und die KI kann es aber vielleicht sogar besser als ich. Und was weiß ich, der Schüler soll eine Analyse schreiben zu einer Ballade im Musikunterricht. Und wozu soll ich das eigentlich noch können? Und die KI kann es doch sowieso schon viel besser. Und dann lässt man sich das vielleicht durch die KI schreiben und dann ist dieses sogenannte De-Skilling, also das Skill wird nicht ausgebildet, die Fähigkeit wird nicht ausgebildet und dann ist auch der Kompetenzerwerb nicht da. Entsprechend ist die Aufgabe, die wir dann haben, erstens solche Hausaufgaben nicht geben, die dann so mit KI gelöst werden können und dann gezielt zu zeigen, wie könnt ihr jetzt dabei Kompetenzgewinn erlangen, wenn ihr euch also mit welchen Prompts zum Beispiel könnt ihr jetzt hier einen Gewinn davon haben? Also es ist so ein Schlagwort jetzt in der KI-Szene, dass man sagt, sokratisches Fragen zum Beispiel, dass das sehr, sehr hilfreich ist, wobei es hat natürlich nichts mit einem echten sokratischen Fragen zu tun, aber einfach, dass die KI immer wieder fragt und die eigene Position ein bisschen deutlicher haben möchte von dem Gegenüber, der jetzt gerade da eintippt. Und gleichzeitig dabei immer noch subtil ein paar Informationen reinfließen lässt, dass die Erkenntnis vielleicht von selber wächst. Das wäre jetzt so zum Beispiel ein Punkt. Aber insgesamt hängt es immer von dem Arrangement ab, was wir Lehrer machen. Also wenn ich jetzt als Lehrer sage, komm, recherchiert hier mal mit KI, das bringt überhaupt gar nichts. Wenn ich jetzt aber vorher was bereitgestellt habe, was in dem Lernarrangement nützlich ist, dann kann da viel bei rumkommen. Ich kann zum Beispiel bei Suno jetzt wieder, um diese App wieder zu nehmen, könnte ich sagen, ja, komm, macht mal einfach hier einen Song damit und den hören wir uns an und finden den alle total schön. Oder, dass man wirklich genau schaut, wie können wir jetzt einen Song machen, der auf eine bestimmte Art und Weise klingt und was klingt jetzt hier anders bei euren verschiedenen Versionen? Warum klingt es anders? Und da sind wir ja total mittendrin in der stilistischen Analyse, in der Höranalyse drin, aber auf eine spielerische Art und Weise. Ja, es ist nicht Gamification in dem Fall, aber es ist dann schon, dass es ein ganz anderer Zugang ist an die Höranalyse, als jetzt wäre, wenn ich sage, komm, ich habe euch jetzt hier ein paar Songs mitgebracht und jetzt hört mal auf die Gemeinsamkeiten. Also auch die Motivation eine ganz andere, die dabei rumkommt.
Sie haben ja jetzt erwähnt, Sie arbeiten mit 3 PCs gleichzeitig, um Ihren Schülern damit zu helfen. Ich würde vermuten, dass auch die Schüler dann eine gewisse Ausstattung brauchen. Und wenn ich mir in den letzten Jahren so die Meldung aus Schulen zur Erinnerung rufe, dann ist doch die digitale Ausstattung an Schulen in vielen Fällen doch eher mangelhaft zu bewerten, wenn man jetzt im Schulkontext bleiben würde. Müsste man da nicht zuerst an die Ausstattung in den Schulen ran, bevor man wirklich sich groß über KI-Richtlinien im Schulgebrauch Gedanken macht?
Ja und nein. Also wir sind da schon ein ganzes Stück vorangekommen jetzt in den letzten Jahren. Das, was ich hier mit diesen 3 Rechnern gemacht habe, das habe ich aus Datenschutzgründen gemacht, weil ich da bei dieser Plattform angemeldet bin und weil ich nicht die Schüler dürfen sich da nicht für meinen Unterricht anmelden, weil es nicht datenschutzkonform arbeitet. Und wenn das dann mit meinem Account funktioniert, dann ist das eine andere Geschichte. Wir sind relativ gut bestückt an den Schulen jetzt zum größten Teil, dank dem Digitalpakt auch, dass die meisten Lehrer sowieso ihre Dienstgeräte haben, aber dass es dann auch viele Klassensätze gibt oder auch iPad-Klassen und so weiter. Und wenn ich jetzt an meiner Schule sage, ich brauche jetzt hier die iPads, dann reserviere ich mir die vorher und dann hat jeder ein Gerät, mit dem er arbeiten kann. Nur, es sind halt, und das ist bei Musik das, die große Hürde, dass leider nicht datenschutzkonforme Musik-KI-Anwendungen gibt, die ich im Unterricht die Schüler ausprobieren lassen kann. Sondern da bin ich dann jetzt im Unterricht, wenn ich das jetzt verwende, angewiesen auf die datenschutzkonformen Lösungen, die es natürlich gibt. Jetzt gerade in Thüringen haben wir jetzt AIS-Chat zum Beispiel eingeführt, deckend. Und damit kann ich schon mal so die grundlegenden Basic-Kompetenzen sehr, sehr gut üben. Was natürlich ein LLM ist, also eine sprachbasierte KI und keine Musik-KI. Aber es gibt ja sehr, sehr viele Musikszenarien, die ich auch damit machen kann.
Jetzt haben wir ja auch schon von gewissen Grenzen gesprochen, wo wir jetzt meinten, so ein De-Skilling, dass Schülern gewisse Skills oder Fähigkeiten verlernen. Wo liegen denn noch weitere Grenzen, wo eine KI nicht hilfreich ist für den Musikunterricht? Gibt es da irgendwelche Grenzen, die Sie sehen, oder ist das eigentlich immer ein spezifischer Fall, den man immer im Einzelfall betrachten muss?
Naja, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, was ich vorhin genannt habe, mit dem KI-Song, der produziert wird, der dann auseinandergenommen wird und dann ein eigenes Arrangement daraus wird und ein eigener Song daraus wird. Da sind wir in dem sogenannten Bestnotenparadox drin. Also die KI-Musik, die klingt einfach perfekt und stilsicher. Oft aber auch nicht wirklich originell. Aber diese scheinbar perfekten Ergebnisse, die können dann doch entmutigen und dass man dann sagt, ja, wir können das doch eh nicht so gut, wie es da geklungen hat. Warum sollen wir das jetzt eigentlich machen? Habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber wird diskutiert auf jeden Fall. Das wäre so ein Punkt. Ja, wir müssen uns immer bewusst sein, generell, dass KI nicht mehr wegzudenken ist. Also dass wir schauen müssen, auch kritisch damit umgehen müssen. Wenn ich jetzt wieder Suno zum Beispiel nehme, aktuell läuft zum Beispiel jetzt gerade beim Landgericht München ein Verfahren, GEMA gegen Suno. Und Suno wurde zum Beispiel mit Atemlos oder Forever Young und sowas trainiert. Und jetzt erwartet man natürlich dann Juni, Juli das Urteil, das ist noch offen. Aber ganz wichtig dabei, also zum Beispiel die GEMA will jetzt KI nicht verbieten, sondern sie will jetzt ein Lizenzmodell vorschlagen, dass 30% der Erlöse an die Urheber gehen, und die KI-Branche hält natürlich dann dagegen, weil es ein Innovationshemmnis ist und die Herkunft ja kaum wirklich so einzeln eins zu eins zurechenbar ist. Aber zum Beispiel gegen OpenAI hat ja die GEMA schon gewonnen bei Songtexten, und jetzt ist es sehr spannend, was da passiert. Aber das ist zum Beispiel auch wieder für den Unterricht ein total perfektes Streitgespräch. Wem gehört eigentlich ein KI-Song und wie funktioniert das? Und dann auch natürlich ganz gefährlich ist die Nicht-Kennzeichnung, die größtenteils ist. Ich weiß nicht, ob Sie das Phänomen The Velvet Sundown schon gehört haben. Das war eine Band, die letztes Jahr, letztes Jahr schnell die Millionenmarke bei Spotify geknackt hat, wurde aber halt komplett mit KI erzeugt und dann später als Kunstprovokation enttarnt. Und es zeigt eigentlich, wie verblüffend gut KI ist und warum auch diese Kennzeichnung und das kritische Hören dann wirklich ganz wichtig ist. Und also dieser hat jetzt auch schon begonnen, dass dann hier KI-Musik markiert werden muss. Und jetzt bin ich aber ein bisschen von der Frage, glaube ich, abgekommen, ne?
Jetzt kann ich Sie mal wieder ein bisschen einholen. Ist immer die Frage, könnte der Einsatz von KI im Musikunterricht auch dem Schüler und der Schülerin als später als Hörer helfen, KI-produzierte Musik zu erkennen und dann so ein bisschen selbst zu einem kritischen oder einem erkennenden Hörer zu werden, der erkennen kann, was jetzt selbst produzierte, selbst komponierte Musik ist und wo man vielleicht vermuten kann, dass dahinter nur in Anführungszeichen jemand steht, der sich einen Song zusammengepromptet hat. Ist da die Möglichkeit dafür im Musikunterricht gegeben, wenn man KI selbst eingesetzt hat?
Das ist ganz schwierig. Das ist so wie bei den Bildern. Das macht einen wahnsinnig schnellen, rasanten Fortschritt. Aktuell, ich habe vor ein paar Wochen mit zwei Klassen den Test gemacht, dass ich den Songs gegeben habe und die sollten dann erstmal sagen, was sie vermuten, woran erkenne ich jetzt einen echten Song, woran erkenne ich eine KI-Stimme, eine KI-trainierte Stimme, woran erkenne ich einen komplett KI-generierten Song. Und im Großen und Ganzen kann man sagen, keiner hat erkannt, also doch Einzelne haben natürlich erkannt, aber alle noch mit der Unsicherheit dabei, so richtig sicher konnte keiner sagen, was die KI war. Obwohl wir vorher geguckt haben, was so die Kriterien sind, die dafür sorgen, und das ist jetzt schon, und das ist ja noch eine relativ junge Geschichte, dieses Suno. Und wenn man jetzt mal guckt, noch in 2-3 Jahren, was da noch alles passiert, die ganzen großen Produzenten verwenden ja in den Popsongs sowieso schon KI drin. Und ich glaube, das wird man nicht schaffen langfristig. Also jetzt auch zum Beispiel in der klassischen Musik wird jetzt die KI auch schon besser, um da jetzt irgendwie so zu trainieren. Aber das macht übrigens auch großen Spaß. Dann zoome ich irgendeine Melodie, die sehr bekannt ist, und gebe dann einen Prompt ein, dass es so im Stile von irgendwas sein soll, oder gebe es zum Beispiel relativ klar nochmal ein Stück ein. Also ich habe vor einer Weile dann hier von Haydn die Sinfonie mit dem Pockenschlag, den langsamen Satz gesummt und dazu dann den passenden Prompt gegeben, und dann kommt plötzlich ein Song, der nicht ein Song, sondern ein klassisches Musikwerk, pseudoklassisches Musikwerk, das ganz, ganz ähnlich wie das Original klingt, aber an verschiedenen Stellen das noch nicht trifft. Aber ganz ehrlich, ich glaube, in 2-3 Jahren wird man es auch da wieder nicht mehr erkennen.
Bietet das nicht auch noch den Ansatz, wenn man KI im Musikunterricht benutzt, eine gewisse Reflexion darüber anzustellen, wie man verantwortlich mit Musik und KI umgeht, Stichwort Urheberrechte, Stichwort geistiges Eigentum? Ist das die Möglichkeit, den Schüler quasi ein Interesse schon daran zu wecken und nicht von vorne, der Lehrer steht an der Tafel und hält jetzt eine Stunde lang Referat über die ethische Verantwortung, die ich als Nutzer selber habe, wenn es um KI-generierten Inhalt geht? Ist das die Möglichkeit, so ein bisschen Eigeninteresse der Schüler selbst an diesem Thema zu wecken?
Auf jeden Fall, da bin ich total dabei. Also sollten wir, müssen wir sowieso machen. Also ich meine, das ist ja auch eingebettet, ist Medienbildung als Querschnittsaufgabe in den Lehrplänen, und das ist ein Punkt, der ganz zentral wichtig ist. Also wir sind ja relativ gut jetzt aufgestellt in Thüringen, was jetzt Datenschutz angeht mit dem AIS-Chat, also früheres Telly, und einer Rahmung, in der wir diese KI dann auch mit den Schülern datenschutzkonform verwenden können und da auch wirklich dann aktiv austesten können. Da sind jetzt natürlich viele Schulen noch bei Beginn. Es wird jetzt im April, Mai eingeführt, und jetzt fangen so nach und nach die Schulen an, dann Fortbildungen zu machen, beziehungsweise das Team bietet die Fortbildung an und einzelne Lehrkräfte gehen dann als Multiplikatoren dorthin. Aber da sind wir schon auf einem sehr guten Weg jetzt tatsächlich.
Wenn ich mir das vorstelle, Schüler sitzen vor allen Dingen vor einem PC, einem Laptop oder einem iPad oder so in der Richtung, besteht da nicht die Gefahr, so ein bisschen das im klassischen künstlerische Handwerk, wie spiele ich ein Instrument, wie gehe ich mit meiner eigenen Stimme im Singen um, sehen Sie da die Gefahr, dass die Schüler das relativ alte Handwerk in der Musik verlernen, oder gibt es da eine neue Begeisterung für diesen doch schon in sehr alten Techniken? Was ist da Ihre Erfahrung aus der eigenen Praxis?
Also wenn man sich mit KI befasst, gibt es eigentlich so 5 Dimensionen des KI-Unterrichts. Das ist Lernen über KI, Lernen mit KI, Lernen durch KI, Lernen trotz KI, also dass ich jetzt trotzdem die Analyse schreibe, obwohl die KI das besser kann, und Lernen ohne KI. Und ich glaube, gerade in diesem Lernen ohne KI, da ist einiges im Musikunterricht wichtig. Diese ganzen Prozesse, die motivierend auch sind, das Miteinander, das Musizieren, das Singen, das kann kein Computer, das kann man nicht vor der Tastatur machen. Das wird auf jeden Fall bleiben müssen. Das ist ja was ganz Zentrales des Musizierens, diese Gefühle, die man erlebt, wenn man mit anderen zusammen was musiziert, das wird bleiben, das kann auch gar nicht weggehen. Also auch jetzt, wenn ich jetzt gesagt habe vorhin, dieses Schreiben mit Feedback, ich habe das meistens so gemacht, dass die Schüler ganz normal geschrieben haben im Unterricht auf ihre Papiere und dann irgendwann die iPads ausgeteilt, Screenshot gemacht, hochgeladen und dann das Feedback geben lassen, und danach kamen die iPads auch wieder weg, dass nicht der ganze Unterricht hier hinter dem Gerät stattfindet. Also das ist mir total wichtig.
Und mit diesem Appell oder dieser schönen Beschreibung der Begeisterung noch für dieses doch sehr alte Technik des Singens und Musikmachens möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Das war Ulrich Frevert vom Vizepräsident des Landesmusikrats und selber auch als Chorleiter und Musiklehrer hier in Thüringen tätig. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Dankeschön.
Ich fand Musikunterricht immer ganz super, weil ich mir eine 15 Punkte abholen konnte dafür, dass ich einmal ein Stück auf der Klarinette gespielt habe.
Das möchte ich jetzt hier bitte nicht unterstützen. Alle Schüler, die zuhören, macht bitte Musikunterricht, weil es euch Spaß macht.
Na, ich hatte auch Spaß. Ich hatte mehr Spaß in Musik als in Kunst, aber in Musik hatte ich zumindest diesen Bonus noch.
Ich kann dem hier nicht, ich stehe hier kopfschüttelnd im Studio und kann dem nicht zustimmen.
Wir haben es mal wieder geschafft.
2 Stunden sind vorbei. Dieser 7. Juli ist für uns programmtechnisch erstmal vorbei. Es sei denn, hört uns noch immer in der Wiederholung zu von 18 bis 20 Uhr, aber die 2 Stunden sind für uns dann doch schon vorbei.
Und wir haben wieder einige Sachen erlebt und gehört. Wir hatten die Kulturfragmente. Du hast im Kalenderblatt von den Philippinen erzählt. Widerstand im Nationalsozialismus führte uns heute nach Weißensee. Wir haben ein bisschen Fußball-WM-Kritik gehört aus, nochmal vielen Dank an Radio Korax für den Beitrag und eben gerade noch Landesmusikrat und KI.
Und wir verabschieden uns damit von euch und spielen nochmal ein bisschen Musik für euch, und zwar, wenn wir schon Musikunterricht haben, und jetzt kommen wir zu einem Großen, der auch im Musikunterricht behandelt wurde, und zwar Bob Dylan mit Like a Rolling Stone.
Tschüss, tschüss, Asmus. Tschüss, Asmus.
Tschüss, Donata. Euch noch einen schönen Tag. Gonna have to get